über ja, Jahrzehnte Kriegsberichterstattung über den israelisch-arabischen oder palästinensischen, wenn Sie so wollen, Konflikt ausgewogen berichten. In dem Sinne, den Herr Bleibkin im Übrigen sein Statement schon gesagt hat, der in Israel bisher nicht recht hier den Einsteigpunkt stattgefunden hat, aus der arabischen Welt berichtet. Er muss ja auch die Stimmung und die Meinungen und die Ansichten aus seinem Land, aus seinem Teil der Welt wiedergeben. Da würde ich mir auch keine großen Verfehlungen anrechnen wollen, dass es tatsächlich, dass man manchmal reingelegt wird, um es mal so zu sagen. Das ist ganz klar. Die kriegführenden Parteien, die Palästinenser, sind aber nicht die Bausen und nicht die Jüngsten, versuchen natürlich die Berichterstatter hereinzugeben, die Bilder, die sie gezeigt haben, demonstrieren das. Aber wir haben zwei Korrespondenten in Israel. Das ist der Jörg Bremer, der für die Tageszeitung schreibt, das ist der Michael Borgschwede, der schwerpunktmäßig für die Sonntagszeitung, manchmal auch für die Tageszeitung schreibt. Der eine lebt in Jerusalem, der andere lebt in Tel Aviv. Beide reisen durch das Land, beide reisen auch nach Gaza, das Jordanland. Beide sind, kann wiederum nur sagen, was Herr Leibniz und seinen Kollegen gesagt hat, engagierte, und zwar im Sinne rausfinden, was wirklich ist, engagierte Journalisten an beider, würde ich sagen, Aufrichtigkeit. Was Israel angeht, habe ich keinerlei Zweifel, ich kenne die und beide. Waren die in der Bremer schon sehr lange und sehr gut, dass man kritische Dinge, die in Israel passieren, berichten muss und kommentieren kann, weil sich selbst, ich bin mit einem Leutnant der israelischen Armee an dem Wall, an dem Schutzwall, Hemmungswall in Jerusalem gestanden und sagte zu mir, das ist schwer zu verkaufen, gerade in Deutschland ist das schwer zu verkaufen, und sagte mir, er war Kanadier, von Geburt her, in Kanada aufgewachsen, Universitätsgang. I tell you, it's hopeless. Das muss man so nicht sehen. Man kann ja berichten, dass dieser Wall, dass dieser Zaun, der Zaun ist in Wirklichkeit auf dem größten, ein Schutzzaun auf dem größten, man kann sagen, was er bewirkt hat. Wir haben die Zahlen veröffentlicht, die die israelische Botschaft uns gegeben hat. Ich habe sie übrigens damals aus Jerusalem selbst mitgenommen, aus dem Außenministerium, und auch so und so viele Anschläge verhindert, dies und jenes. Darüber wird berichtet, über das, was in Israel heiß debattiert wird, strittig debattiert wird, werden wir aber um Gottes Willen auch berichten können und sogar berichten müssen.
Das soll ja unbenommen sein. Ich gebe mal das Wort an Sascha Fraski weiter. Erstmal schönen guten Abend allerseits. Alles, was gesagt worden ist, hat mit Sicherheit seine Richtigkeit, was allerdings für mich zählt, ist, was bei den Menschen hinterher ankommt. Was bleibt hängen bei den Leuten, die das Fernsehen schauen, die die Nachrichten lesen? Das Ergebnis wurde unter anderem durch eine Umfrage des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld recht deutlich gemacht. Dabei wurde festgestellt, dass 68,3% der befragten Deutschen der Meinung waren, dass Israel einen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser führen. Genauso meinten 51,2%, dass das, was der Staat Israel mit den Palästinensern tut, nicht anderes als das ist, was die Nazis und die Juden während des Zweiten Weltkriegs gemacht haben. Diese Ergebnisse sind für mich das, was entscheidend ist. Nicht das, was gewollt ist. Natürlich sind es gute Wähler sehr wichtig, aber es ist das Ergebnis, was zählt. Vorurteile und Klischees sind nicht angeboren, aber es sind die Darstellungen, die immer wieder in den Medien auftauchen, die letztendlich zu den Ergebnissen in den Köpfen der Menschen führen. Israel ist ja ganz klar der Aggressor. Stern-Titelbild von ein paar Wochen. Israel, was das Land so aggressiv macht. Gefühlte grüne Wälder, die israelischen Panzer gehen durch alle roten Ampeln durch, demolieren alles auf dem Weg. Auch 2004, als es um die Roadmap ging, wurden die israelischen Panzer gezeigt. Dieses Beispiel aus der Süddeutschen Zeitung. Die Roadmap wird planiert. Tagesspiegel, 31. Juli. Israelis werden dargestellt als die grundlos bombardierenden, sie sehen kleine Terroristen vor einem Wohnhaus, Was macht man? Macht den ganzen Wohnhaus platt. In Bezug auf den Beginn dieses Konfliktes, jetzt den Libanon-Konflikt, was haben wir gesehen? Es war die Rede nicht von den entführten israelischen Soldaten. Nein, es wurde sehr in den Headlines, prinzipiell bei den meisten Zeitungen, darüber berichtet, dass die Israelis einmarschieren. Israel hat den Hezbollah den Krieg erklärt, nicht umgekehrt. Die Raketen, die von Hezbollah auf Israel geschossen wurden, wurden ignoriert. Das war die Rede davon, dass Israel grundlos, mehr oder weniger grundlos, unprovoziert in den Libanon einmarschiert. Interessant dabei war vor allen Dingen für mich festzustellen, dass in den Hauptüberschriften von Israel auch die Rede war, in den Unterunterschriften wurde dann sehr wohl erwähnt, dass eine Entführung von Soldaten stattgefunden hat. Das Bild, das darin dann wiederum gezeigt wurde, in den meisten Berichten, war fast immer der israelische Panzer, der gerade irgendetwas zerstört. Israel hat angegriffen an zwei Fronten. Israelische Panzer schießen auf den Libanon. Die Hezbollah, hier eine Überschrift von der FAZ, hat eine zweite Front eröffnet. Die Überschrift ist absolut richtig. Aber was sehen wir auf dem Bild? Wir sehen den israelischen Panzer, der gerade mal wieder abschießen Richtung Libanon. Handelsplatz, Israel greift in Libanon an. Wir sehen auf dem Bild einen israelischen Soldaten auf dem Vormarsch in den Libanon. Angriffe Israels in Libanon. Ein wunderschönes Beispiel ist auch so ein Kommentar von WDR vom 18.07. von einem Jürgen Hahnefeld. Dieser berichtet über die israelische Militäroffensive. Er spricht vom Sündenbock Libanon. Er spricht davon, dass die Israelis den Libanon überfallen haben, den Libanon einen friedfertigen Staat. Er spricht davon, dass die Israelis sich wie Schurken verhalten. Er spricht von Ahnungslosigkeit oder Böswilligkeit in den Handlungen der Israelis. Er spricht davon, dass man Olga stoppen müsste in seinen Handlungen, dass man ansonsten davon ausgehen müsste, dass der Krieg wesentlich schlimmer würde, dass die ganze Welt letztendlich in einen neuen Krieg aufgrund der Israelis hereingezogen werden würde. Israel sei der aggressive Goliath. Bild und Text, besonders wichtig, ich habe es eben schon erwähnt, wir haben die Bilder gesehen, wir haben die Überschrautüberschriften gesehen, was Israel tut. In den Unterüberschriften erfahren wir zwar, dass die Hezbollah 160 Raketen abgeschossen hat, aber was sehen wir dann wiederum, das Auge zieht mit, was sehen wir auf dem Bild, wir sehen die leidenden libanesischen Damen, die von den Israelis zum Opfer gemacht worden sind. Panzer und Steinewerfer, israelische Panzer gegen Kinder, die Bilder kennen wir, das sind die Bilder, die sich in den Köpfen der Menschen eingeprägt haben. Es war die Rede, die meiste Zeit immer, von David und Goliath. Heute ist ganz klar in den Medien Israel der Goliath. David sind die Palästinenser, David sind die Libanesen, David sind die Staaten drumherum. Hier ein Beispiel aus der Süddeutschen Zeitung, auch vom Juli diesen Jahres. Hier wird Israel als ganz klar der Goliath dargestellt, der den Libanon angreift und den gesamten Nahen Osten bedroht. Klassiker in diesem Zusammenhang, gerade wieder, wenn es um den Zusammenhang geht zwischen Bild und Text, ist ein Beispiel aus der FAZ. Ein sehr guter Artikel, der über die Hintermänner in Syrien spricht, über den entführten israelischen Soldaten, den Machtkampf der Hamas. Aber was sehen wir auf dem Bild? Sehen wir den israelischen Soldaten, der entführt wurde? Sehen wir die Hezbollah-Kämpfer? Sehen wir irgendetwas, was tatsächlich mit diesem Artikel etwas zu tun hat? Nein. Wir sehen wieder die israelischen Soldaten, wie sie unter den Bäumen sitzen und ihre Kampfhandlungen vorbereiten. Und das war quer über die gesamte Seite der Zeitung. Israel lehnt das Ultimatum der Entführer ab. Wieder würden wir erwarten, normalerweise würde ich zumindest erwarten, ein Bild von den entführten Soldaten zu sehen. Nein, was sehe ich stattdessen? Ich sehe den großen Sicherheitswall mit israelischen Soldaten davor. In diesem Artikel von 2003 auf der Berliner Morgenpost geht es darum, dass Israel den Rückzug vorbereitet. Was sehen wir auf dem Bild? alles andere, wir sehen einen israelischen Soldaten, der eine Waffe auf Frauen und Kinder richtet. Hamas lehnt über eine Waffenruhe mit Israel ab. Das ist etwas Schreckliches, das ist etwas, was sich darstellen lässt. Das sind Hamas-Kämpfer, bewaffnete Kämpfer, die wir hier sehen müssen. Was sehen wir? Wir sehen eine Frau, eine Arme, eine Palästinenserin mit einem Schild in der Hand, Letters Live with Dignity. Israel provoziert weltweit, Israel löst einen Weltkonflikt aus. Und das allerbeste auf der Kurs der Verteidigung, Israel erfüllt den Vorderkämpfer. Die Dinge, die sich gut verkaufen lassen, die aber fern der Realität liegen. Dinge, die sich in den Headlines am Anfang gleich darstellen lassen und hinterher aber oft nicht genügend korrigiert werden. Die große Headline hier in Deutschland war, dass Hamas angeblich Israel anerkennen will. Alle haben sie darüber berichtet. Hamas will Israel offenbar anerkennen. Auf den Titelseiten war es überall zu finden. Hamas erkennt Israel praktisch an. Hamas gibt nach, Israel direkt anerkannt. Hamas nimmt ein, Anerkennung Israels wird in der Krise. Ja, auch in der Bildzeitung auf der Titelseite, aber die Menschen wollen Israel anerkennen. Doch meine Damen und Herren, was Sie wahrscheinlich in den deutschen Medien oder Medien allgemein viel zu unzureichend gefunden haben, ist, dass die Realität nämlich ganz anders aussah. Wenn Sie im Internet gesucht haben und sich die Interviews angeschaut haben, die mit Hamas-Führern in den Tagen nach dieser Berichterstattung erschienen, dann wurde ganz klar deutlich gemacht, Hamas lehnt es ab, Israel anzuerkennen. Das heißt, Hamas hat an der ihrer Charta nicht geändert. Man möchte Israel und wollte Israel nicht anerkennen. Im Gegenteil, man hat sich dafür geschämt, dass man behauptet hat, dass Hamas jetzt Israel anerkennen würde. Die anderen Bilder, die wir immer wieder sehen, sind natürlich die typischen Juden, die typischen Israelis, die dann wirklich aussehen, im Zusammenhang mit den Wahlen, das ist typisch von uniformen Männern, die vor der Wand laufen, man sieht die Herren mit langen Bärten und schwarzen Kitteln und schwarzen Hüten, das ist immer wieder das gleiche Bild. Ein extremeres Beispiel, wie Israel manchmal, Gott sei Dank, nicht allzu oft hier in Deutschland dargestellt wurde, ist, dass Israel nicht besser sei als Nazi Deutschland. Österreich hat in 2004 diese hässliche Karikatur gebracht, links oben. In Griechenland ist jetzt im August, am 16. Juli, rechts unten diese widerliche Karikatur erschienen. Ich möchte noch zu guter Letzt noch auf das Thema Antisemitismuskeule eingehen. Nicht zuletzt wird man mir regelmäßig vor, dass ich wirklich jede Israel-Kritik mundtot machen möchte. Mit dem Media Watch, den wir als Honestly Concerned-Organisation betreiben. Darum geht es selbstverständlich nicht. Man soll Israel kritisieren. In Israel wurde immer kritisiert. Weder von jüdischer Seite noch von israelischer Seite noch sonst wann hat man verlangt, dass Israel-Kritik eingestellt werden sollte. Es geht allerdings darauf an, wie man kritisiert, was man kritisiert. Ist das Kritik oder ist es Antisemitismus, der sich dahinter steckt? In diesem Zusammenhang, und damit möchte ich ein Schlusswort von Sie geben, jetzt für diese Runde, gibt eine Definition von Nathan Sharansky, die ich gerne in diese Diskussion einwerfen würde, wonach Nathan Sharansky versucht zu definieren, wo ist denn die Grenze zwischen legitimer Kritik und dann dem Punkt, wo Antisemitismus beginnt. Dazu spricht er von 3D-Kriterien, er spricht von Demütigung, einem Doppelstandard und von Delegitimierung von Juden. Wird Israel demütigiert, mit doppeltem Maßstab gemessen oder stereotypisch delegitimiert, dann ist das keine politische Kritik, sondern Antisemitismus, der sich politisch korrekt gebärden will. In den deutschen Medien unterstelle ich keinen Antisemitismus. Ich unterstelle allerdings sehr viel Unvorsichtigkeit. Ich unterstelle, dass man sich der Verantwortung, die man eigentlich hat, sich diese nicht genau, deutlich genug vor Augen führt und dabei Bilder in den Köpfen der Menschen hängen bleiben, die letztendlich dazu führen, dass Juden hier in Deutschland angegriffen werden, zumindest verbal, und dass der Staat Israel in den Köpfen der Menschen hier nichts anderes ist als eine ganz brutale, widerliche Aggression. für das Publikum öffne, würde ich gerne nochmal jedem auf dem Podium Gelegenheit geben, sich möglichst kurz zu der Thematik und dem Gesagten zu äußern. Herr Kleinke, bitte.
Ja, das muss ich allerdings auch. Wir sind ja hier hingekommen, um über eine wichtige Frage zu diskutieren. Und was ich jetzt erlebe, ist das, was Sie uns zum Teil vorwerfen, dass wir einseitig berichten. Denn das, was wir jetzt erlebt haben, war totale Einseitigkeit. Es ist mit anderen Beispielen überhaupt nicht genannt worden. Und wir müssen da außerordentlich vorsichtig sein. Damit müssen wir behutsamer umgehen. Also so können wir nicht diskutieren, das ist schwierig, es geht um eine wichtige Sache, es geht um ein Land, das uns sehr, sehr viel bedeutet und wir dürfen dort nicht Emotionen schüren, die dann Gegenreaktionen hervorrufen. Das Zweite ist, wir müssen auf einer soliden Basis diskutieren, Mediatenor ist das sicher nicht. Ich biete das nochmal an, Herr Korn, dass wir nach einer bestimmten Zeit diese Berichterstattung ganz sorgfältig überprüfen. Bin ich gerne bereit, das zu tun, nicht nur, weil ich das Gefühl habe, dass wir ordentlich und sachkundig und kompetent und glaubwürdig berichtet haben und allen Seiten gerecht werden, sondern weil ich da auch gerne da die Wahrheit haben möchte. Und dafür muss dann aber auch eine entsprechende Gruppe eingesetzt werden. Wie gesagt, jeder Thema kann ich da nicht akzeptieren, das geht nicht. Was jetzt die Frage der Bilder angeht, Herr Nürnberg hat das schon richtig angesprochen. Die Bilder haben eine besondere Bedeutung. Und in diesem Krieg, diese Fälschung, die haben wir ja selbst aufgedeckt. Darüber haben wir ja auch berichtet. Darauf ist ja hingewiesen worden. Das passiert überall und immer wieder. Wir werden es nicht verhindern können. Aber Sie haben nur einen kleinen Prozentsatz, vielleicht den Promillesatz der Berichterstattung ausgemacht. Aber Sie sind entlarvt worden. Das nächste ist, wo ich eine gewisse Gefahr sehe. Das ist ja mal so beschrieben worden in der Asymmetrie. Wenn eine Armee angreift, dann sind die Bilder von einer großen Wirkung. Wenn eine Miliz ihre Angriffe startet, sieht das schon wieder ganz anders aus. Und es gibt ja überhaupt keine Zweifel, das wird ja in Israel diskutiert, war es verhältnismäßig. Es sind schwerste Schäden angerichtet worden und es sind viele Opfer zu beklagen. Wir haben aber auch die israelische Seite gezeigt. Wir haben Korrespondenten gehabt, wie sie tagelang da auf dem Bunker mitgesessen haben, das gezeigt haben, wie dieses Leben ist unter den Hisbollah-Katyushas. Das ist ja nicht verschwiegen worden. Aber noch einmal, ehe wir uns, ich wollte noch eines sagen, Karikaturen, die Sie da vorhin gezeigt haben, die haben wir aus den USA, über Japan, über Russland und haben wir über unser eigenes Land. Sie können da nicht einzelne Beispiele rausnehmen und die dann nur fast pro Foto sagen, das ist also die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit sieht auch in dieser Hinsicht ganz anders aus. Ich will auch nicht verhehlen, dass bei uns so ein bisschen der Eindruck geweckt, dass da Druck ausgeübt wird auf die Berichterstattung. Es gibt schon Interventionen, die hier und da auch in Redaktionen spürbar sind. Das sollte möglichst unterbleiben. Das auch aus diesem Grund, damit keine falschen Vorstellungen entstehen, dass man mit irgendeinem Inken dort sitzt und sagt, die sind alle parteiisch, die sind alle gegen Israel. Das ist nicht der Fall. Ich kann es bei uns in den Redaktionen nicht feststellen, aber ich bin bereit, dieses seriös zu untersuchen und dann, Herr Korn, machen wir eine neue Diskussion. Ich glaube, das sind wir hier diesem Publikum schuldig. Das ist engagiert, ich habe das vorhin mitbekommen und es soll dann auch diese Aufklärung stattfinden. Wir können es nicht bei dem Austausch dieser Diskussionselemente belassen, denn ich glaube, wir werden hier sehr unentschieden rausgehen. Ich lasse mich gerne überzeugen, wenn dort Fehler gemacht sind, aber das muss dann auch richtig nachgewiesen werden. Das muss schon stattfinden. Und wie gesagt, ich würde Sie gerne dazu ermuntern und ermutigen, dass wir vielleicht in einem halben Jahr, wenn wir alle Daten richtig vorliegen haben oder gegen Ende des Jahres, uns noch einmal zusammensetzen und ich nehme an, dieses Auditorium ist daran auch interessiert. Also, mich hätten Sie dabei und bei Herrn Nürnberger, dem wird ja wahrscheinlich vorhin auch ein bisschen mulmig geworden sein, als er diese Einheit gebracht hat. Wenn ich die Berichte in der Frankfurter Allgemeinen gelesen habe, ich fühlte mich sehr fair und sehr ausgewogen aufgeklärt. Ich habe diese Berichte gelesen und lassen Sie uns also nicht jetzt in Polemik aushandeln, sondern dieses Thema ganz sachlich diskutieren.
Danke. Ein Wort, vielleicht ist es natürlich klar, dass wenn Sascha Dinge jetzt präsentiert, dann präsentiert er natürlich Dinge, die für ihn kritikwürdig sind. Und das erscheint dann eindeutig, aber es ist klar, dass er nicht jeden Artikel hier bringen wird, der aufgehoben war. Also er hat schon die gesammelt, die kritikwürdig erscheinen. Nur dass Sascha.
Wobei wir wollen noch für ein ausgewogenes Bild sorgen.
Ich möchte sagen, Sie haben natürlich mit einem vollkommen recht. Die Beispiele, die ich jetzt gebracht habe, sind zugespitzt. Ich habe absichtlich natürlich für diese Diskussion die Punkte rausgesucht, die mir besonders kritikwürdig erscheinen. Ich kann Ihnen nur mit einem zustimmen, gerade in Bezug auf die FAZ, was diesen Konflikt betrifft. Ich fand die Berichterstattung sehr gut in der FAZ. Ich fand, dass die FAZ im Gegensatz zu einigen anderen Meinungen für die Hamas ging, in der vorangegangenen Zeit wirklich ausgesprochen toll berichtet hat, gerade dieses Kana-Beispiel, was wir vorhin durch ihren Sachbeitrag gesehen haben, wurde in der FAZ aufgegriffen. Das ist, glaube ich, eine der einzigen Zeitungen, die das groß rausgebracht haben, kann ich nur lobenswert erwähnen. Allerdings ging es jetzt nicht darum, dass ich jetzt das alles positiv hervorhebe, es ging jetzt darum, die Probleme hervorzuheben. Und letztendlich ist das, was ich versucht habe, in kurzer Zeit. Die anderen Punkte möchte ich danach in der Diskussion noch darauf eingehen.
Ja, vielen Dank. Ein Journalist wird schon fast mulmiger, wenn er gelobt wird, als wenn er gelobt wird. Ich kann vielleicht auch in dieser Frage, wo wir sonst vielleicht Meinungsunterschiede hätten, über dieses und jenes auch noch unterstützen. Ich und viele meiner Kollegen, die davon sind, die noch mehr, bekommen jeden Tag Kritik. Es wird versucht, einen Spin von der CDU, von der SPD, von der britischen Botschaft, von der amerikanischen Botschaft, vom israelischen Botschafter oder sonst wie auszuüben, damit wir eine Berichterstattung bringen, die eher den Interessen des entsprechenden Landes sind. That's part of business oder c'est la bonheur, wie die Franzosen sagen. Wenn Druck auf uns ausgeübt wird, ist darum ein fast schon pathologischer Reflex, dass man es eher abwehrt und sagt, wir haben unsere Maßstäbe ethischer Natur, die sind von einem breiten Vorgang geschildert worden. Ich lege für fast jeden meiner Kollegen, kennen Sie auch nicht ganz so gut, die Hand dafür ins Feuer, dass sie sich daran halten. Das ist der erste Punkt, den ich sagen würde. Der zweite Punkt. Sie haben diesen David-Goliath-Komplex geschildert. Ich fand, dass wir genau zu diesem Thema einen exzellenten Aufsatz von Herrn Münkler hatten, wie gewissermaßen der ursprüngliche David Israel im Bild der Öffentlichkeit zum Goliath wurde und was das auch für Israel selbst, inklusive seiner Kriegsführung zum Beispiel, was das bedeutet, was die Konsequenzen der öffentlichen Wahrnehmung der Geschichte sind. Also die Leser sind bei uns aufgeklärt worden über diese Angelegenheit, gar kein Zweifel. Ich kann es nur punktuell auf Ihre zugegebenermaßen ja parteiisch ausgesuchten, recht parteiisch ausgesuchten Gespräche, nicht nur, dass das okay ist in anderen Regeln, Bilder kommen. Also erstens der israelische, die entführten israelischen Soldaten, soweit Bilder, Fotos vorhanden, haben wir mehrfach gebildet. Man kann das auch jeden Tag tun, ehrlich gesagt. Herr Balken hat schon genug gesagt, ja guck, also die israelischen Panzer sind da mal eingerollt. Man kann ja nicht sagen, wir bringen kein Bild davon, weil sie nicht eingerollt sind. Das waren ja echte Bilder. Und die Hezbollah-Kämpfer haben sich mit einem gewissen Erfolg leider verstecken können, waren darum weniger sichtbar. Also sie können halt auch nur das zeigen, wenn sie überhaupt zeigen wollen oder gar müssen, was sich zeigt, mit Heidegger gesprochen.
So zwei Fotografen, die Hezbollah abgesehen haben,
wenn Sie solche Fotos haben, dann schicken Sie uns bitte, wir würden liebend gern, hoffentlich keine Fails auch, das gibt es nämlich auf der anderen Seite, wir würden liebend gern solche Bilder abbilden, hätten wir sie denn. Ein Punkt, den Sie da gezeigt haben, Israel, das war eine Überschrift der FAZ, deshalb habe ich Ihnen nicht angesprochen, für andere kann ich jeder gerade stehen, ob ich sie verurteilen oder verteilen. Israel marschiert in Libanon ein. Ja Gott, also da wir können nicht an dem Tag, wo Israel in Libanon einmarschiert,